Ich freue mich, dass ich heute an diesem Sabbat so ganz, fast ganz im Westen Deutschlands sein kann. Und wenn man jetzt, ich glaube, 600-700 Kilometer ganz nach dem Osten fährt, ziemlich gerade durch, dann kommt man dort an, wo ich herkomme, aus Cottbus. Ganz an der polnischen Grenze. Aber was uns verbindet, ist so ziemlich die gleiche Gottesdienstgestaltung. Nur, dass die jetzt schon fast fertig sind. Aber an das Ende kommen wir auch und das ist schön. Ich bin Michael Schramm, mein Bruder werdet ihr zum größten Teil kennen und ich darf mal zu Besuch bei seiner Frau und ihm sein und habe schon 2 schöne Tage dort erlebt und bin froh, also auch mal hier zu sein. Nächste Woche um diese Zeit habe ich in Cottbus eine Taufe. 2 junge Leute, ein junges Mädchen, was adventistische Herkunftseltern hat, aber ganz weg war vom Glauben, wieder zurückgefunden hat, und ein junger Mann, der total aus dem atheistischen Umfeld kommt. War auch ein bisschen durch seine Freunde in der Drogen- und Alkoholszene und letztlich, ohne dass wir als Gemeinde sagen könnten, wir haben einen Anteil daran, hat er auf einmal mir eine Mail geschrieben, hat mich gefragt, ohne dass wir uns jemals gesehen und gekannt hatten, ob ich ihm etwas vom Glauben erzählen kann. Nächste Woche wird er getauft. Und die Frage ist und war für mich, wie viel muss denn ein Mensch wissen, um in eine Kirche aufgenommen werden zu können? Um ein Nachfolger Christi sein zu dürfen. Und da gibt es ja viele, viele Ansichten. Und es ist schwerer, in eine Kirche reinzukommen, als wieder auszutreten. Im Juni diesen Jahres war ja in Nürnberg, denke ich, der evangelische Kirchentag und durch die Medien gingen dann auch so die Zahlen, wie viele so aus der Kirche austreten pro Jahr. Und das ist schon erschreckend, wenn man dann diese gewaltige Zahl hört. Von den Sterbezahlen abgerechnet sind es so circa 500.000 Menschen, die aus der evangelischen Kirche austreten. Und ebenso viele sind es, die aus der katholischen Kirche austreten. Also pro Jahr circa 1 Million Menschen, die sagen, wir wollen nicht mehr zu dieser Kirche gehören, wir wollen raus. Eine Million, das klingt viel. Aber wenn wir die Kirche der Adventisten uns anschauen, treten ja auch Leute aus. Und interessanterweise sind es ebenfalls ca. 3% zur Zeit, ja, die wir weniger werden. Also wir unterscheiden uns gar nicht von der Großkirche. Wie kommt das, dass Menschen wieder austreten? Könnte es sein, dass wir mit unserem Glauben etwas anderes vorgeben, als unser Leben tatsächlich aussieht? Dass man hier einen Widerspruch entdeckt und sagt, nee, das passt einfach nicht. Ich will mich ja in meinem Leben nicht ständig verstellen, sondern ich will doch mein Leben authentisch leben und nicht 6 Tage so und einen Tag so. Es soll doch irgendwo mein ganzes Leben durchziehen. Und wir alle haben so unsere eigenen Erfahrungen in dieser Nachfolge Jesu. Und je älter ich werde, desto klarer wird mir, dass ich eigentlich weder Kraft noch Lust habe auf irgendwelche Dramen, auf irgendwelche Konflikte, auf irgendeinen Stress, der irgendwie mit Kirche und Glauben zu tun hat. Alles, was ich brauche, ist doch einfach nur, ich möchte ein Zuhause haben. Ein Zuhause, in dem ich willkommen bin, wo Essen auf dem Tisch wartet, wo ich mit lieben Menschen gemeinsam essen kann, Gesellschaft haben kann, Gemeinschaft haben kann und glücklich bin. Was brauche ich mehr? Ist das nicht vor allen Dingen die Suche der Menschen heutzutage? irgendwo Anschluss, nicht große Reichtümer, Familie, Essen, ein Zuhause. Was sind so deine Gedanken, wenn du an deine Gemeinde denkst? Und ich hoffe und wünsche, dass es auch diese Werte sind. Ich möchte Gemeinschaft haben, ich möchte dort einfach akzeptiert sein. Ich übernehme gern Verantwortung für meine Mitgeschwister, Mitteilnehmer, die zum Gottesdienst kommen. Es geht mir doch gar nicht um ein Recht haben wollen, um irgendeine Machtspiel. Ich bin hier stärker und ich weiß mehr und ich weiß es besser. Es geht doch nicht um das Recht haben, sondern einfach nur um ein, so ein Vorbild sein, damit Gemeinschaft möglich ist. Und dort, wo Gemeinde existiert, und mein erster Eindruck hier, als ich hier reingekommen bin, war doch positiv, wie viele arrangierte Leute es hier gibt. Ja, jeder mit seiner Aufgabe und die er nach meinem Eindruck sehr gewissenhaft wahrnimmt. Einen herzlichen Dank dafür, für euren Einsatz, dass also so Kirche funktionieren kann. Man sich hier auch wohlfühlt. Ja, wie ist das so? Also, wenn ich bereit bin, ich möchte Jesus nachfolgen. Wie viele Mauern und wie hoch sind die Mauern, die man erst überwinden muss? Wie viele Gräben, die man erst überspringen müsste? Wie viele Treppen, die man erst steigen muss? Oder kann man einfach so dabei sein? Und hier ist mir eine Geschichte aufgefallen, die in Lukas Kapitel 9 in der Bibel steht, im Neuen Testament. Und wer eine Bibel hat und sie nachlesen möchte oder später nachlesen möchte, Lukas 9, Verse 57 bis 62. Ich lese mal die Geschichte vor. Als Jesus und seine Jünger auf dem Wege nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir nachfolgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der aber sprach: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Ich weiß nicht, wie es euch bei diesen Sätzen geht. Für mich waren sie bis vor kurzem schwer verständliche Sätze. So wie ich immer auch die Auslegung, Kommentare zu diesen Sätzen gelesen habe, war es immer, dass Jesus so einen Anspruch stellt. Also wer mir nachfolgen will, der muss das und das tun oder darf das und das nicht tun. Also wie ein Obdachloser leben. Und schauen wir unser Leben an. Wie leben wir als Nachfolger Christi? Wir alle haben doch unsere Häuser, unsere Wohnungen und sagen: Natürlich. Wir haben unsere Betten, und wenn ich zu irgendwelchen Tagungen fahre, wird es immer häufiger, dass Menschen auch noch ihr Kopfkissen mitbringen, weil sie sagen: Das brauche ich zum Schlafen, damit ich gut schlafen kann. Also da geht es nicht mehr nur um ein Bett haben, sondern auch um das richtige Kopfkissen. Und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand von euch dort, wo sein Vater beerdigt werden soll, dann sagt: Lass doch die Toten ihre Toten begraben. Wir würden heute sogar sagen, das wäre doch unchristlich. Das gehört sich doch einfach nicht. Also wenn mein Vater oder Menschen, die mir etwas bedeuten, die mir nahestehen, beerdigt werden, dann bin ich doch selbstverständlich da und reise auch manchmal durch ganz Deutschland, um dann dort zu sein, wenigstens bei der Beerdigung. Und bei dem dritten Beispiel, versuchen wir nicht auch, unsere Familien wertzuschätzen? Gerade so in einer Gesellschaft, wo die Einsamkeit immer mehr überhand nimmt, wo man froh wäre, wie schön wäre es doch, eine Familie zu haben. Und dort, wo eine Familie vorhanden ist, dass man etwas tut, damit diese Familie erhalten bleibt, damit sie funktioniert, damit man sich dort wohlfühlt. Und wir finden christliche Glaubensgemeinschaften ganz schlimm, die dann Familie spalten, wenn man eben vielleicht dann der eine da austritt und dann muss man sämtliche Kontakte fallen lassen, darf dann keine Beziehung mehr haben. Sagen wir, das darf nicht sein. Also was machen wir mit diesem Text in Lukas Kapitel 9? Eben, weil wir Wohnungen haben, weil wir den Toten das letzte Geleit geben und weil wir dankbar sind, dass es dort, wo Familie gibt, wir Familie auch leben dürfen. Warum scheint ja Jesus so eine Radikalität an den Tag zu legen? Und ich möchte mit euch heute in aller Kürze nochmal diese drei kleinen Geschichten näher betrachten und ich möchte euch sagen, wie ich Antwort gefunden habe und Frieden geschlossen habe mit diesen Texten, weil ich denke, dass Jesus vielleicht etwas ganz anderes meint. Als ein Angebot für euch, mal von einer anderen Perspektive diesen Text euch anzuschauen. Und wenn ihr sagt, ja, das gefällt mir, dann könnt ihr das gerne annehmen. Wenn ihr sagt, nein, ich habe eine andere Meinung zu diesen Texten, dann ist es ganz bestimmt auch so, ja, wer hat schon die Wahrheit von uns? Ja, Jesus ist allein die Wahrheit. Die beiden Verse zu der ersten Person, als Jesus und seine Jünger auf dem Weg nach Jerusalem waren, sprach einer zu ihm, ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm, die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Also ein Mensch kommt zu Jesus und sagt, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Nun weiß ich nicht, was ihr für ein Bild von Jesus habt. Ich kann es mir einfach nicht vorstellen, wenn jemand zu Jesus kommt und ihm nachfolgen will, dass Jesus sich nicht darüber freuen könnte. Das würde als andere würde in meinen Kopf nicht reinpassen. Selbstverständlich würde sich Jesus freuen, wenn jemand sagt, ich will dir nachfolgen. Wir kennen andere Geschichten, Beispielgeschichten, die Jesus erzählt, ja, vom verlorenen Sohn, vom verlorenen Groschen und so, ja, wo dann etwas wiedergefunden wird und dann von der Freude Ausdruck gegeben wird, dass man den Nachbarn davon erzählt, ich habe wiedergefunden. Da ist jemand gekommen, der mir nachfolgen will. Und was so die Unterkunft anbetrifft, wenn wir uns die Bergpredigt anschauen, da heißt es dann so ähnlich, ja, wo Jesus sagt, die Blumen sind herrlich gekleidet und die Vögel haben auch Nester und so. Sollte Gott euch nicht viel mehr tun als diesen, ihr Kleingläubigen? Und da habe ich mir den Text näher angeguckt und habe festgestellt, der Text spricht ja überhaupt gar nicht davon, dass wir keine Wohnung haben sollten. Der Text heißt nur, es gibt nur einen, nämlich der Menschensohn, Jesus Christus, der nicht wusste, wo er sein Haupt hinlege. Ja, er kam in sein Eigentum auf diese Erde und die Menschen nahmen ihn nicht auf. Das war schon furchtbar. Aber Jesus sagt, aber wenn ihr mir nachfolgt, dann werde ich dafür sorgen, dass es euch gut geht. Und da haben wir ganz viele Beispiele in der Bibel. Fängt schon im Alten Testament an. Ich denke, der Elia oder Elisa war es gewesen, ja, der dann, wenn er so durchs Land zog, wurde uns von der einen Familie berichtet, die ihm sogar ein extra Gästezimmer gebaut haben. Wenn er dorthin kam, vorbeikam, dann hatte er dort sein Hotelzimmer gehabt. Von Paulus wird es uns berichtet, wenn er irgendwo hinkam, wenn er auf seinen Missionsreisen war, dann hat er immer irgendwo Gastfreundschaft erleben können. Hat also immer etwas gehabt, wo er sein Haupt hinlegen konnte. Also die Bitte um die Nachfolge wird hier nicht abgelehnt, sondern es wird eher gesagt, Mensch, das ist eine gute Entscheidung. Und Gott, wenn du dein Zuhause jetzt aufgibst, um mir nachzufolgen, Gott wird sich darum kümmern, dass es dir an nichts fehlen wird. Und er sprach zu einem anderen, folge mir nach. Der sprach aber, Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Aber Jesus sprach zu ihm, lass die Toten ihre Toten begraben, du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Also hier ist es umgedreht. Hier spricht Jesus direkt jemanden an, ihm nachzufolgen. Er möchte zuvor seinen Vater begraben. Und wiederum, wenn man den Text genau anguckt, verbietet ihm das Jesus gar nicht. Jesus scheint ihm nur eines mit auf den Weg zu geben. Er sagt direkt, du aber geh hin. Und dann bekommt er so einen Auftrag. Warum soll er hingehen? Er soll hingehen und verkündige das Reich Gottes. Überall dort, wo Beerdigung ist, da sind die Menschen traurig, trostlos, hoffnungslos. Aber durch Jesus Christus ist da eine ganz neue Sichtweise gekommen in Bezug auf den Tod. Da können wir jetzt verkünden, ja, es gibt den Tod, aber es gibt doch einen Trost, eine Hoffnung auf ein Wiedersehen. Und er sagt zu diesen Menschen, du geh hin und traure dort nicht nur und sei auch mit trostlos, sondern du geh hin und verkündige das Reich Gottes. Sag den Menschen, ja, das ist traurig, einen Menschen zu verlieren, aber es gibt eine Hoffnung, gibt ein Wiedersehen, weil Jesus Christus auferstehen wird. Merkt ihr diesen ganz anderen Akzent, wie man diesen Text ja eigentlich so lesen müsste? Und das betrifft ja nicht nur dort diesen Gedanken der Trauer, der Beerdigung, sondern überall, wo wir sind, das kennen wir, ja, sobald man ins Gespräch kommt mit anderen Leuten, das Negative wird herausgekehrt. Es ist zu warm, es ist zu nass, mein Rücken tut weh und ich habe mein Bein verknackst und die Politik ist so schlimm und die Fußballmannschaft, der Trainer und was nicht alles. Und sofort sind wir auch im Negativen drin. Und Jesus würde sagen, ja, geh dorthin, wo dich unterhalten wird, aber du verkündige das Reich Gottes. Wir haben doch eine Botschaft. Eine Botschaft, die uns aus all dem Dilemma, was das Erdensein manchmal so mit sich bringt, doch herausrufen kann, wo unser Blick woanders hingelenkt werden soll. Du aber geh hin, stimme nicht in das Klagelied mit ein, sondern verkündige das Reich Gottes. Und die dritte Person, ein anderer, sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer seine Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Also ich wiederhole mich, jemand kommt zu Jesus, will ihm nachfolgen und ich kann es mir nicht vorstellen, dass Jesus sich nicht zu 100% darüber freut. Und dass er überhaupt gar nicht daran interessiert ist, jemanden wieder wegzuschicken. Und wenn jemand noch nicht ganz so bereit ist, kann er ja nur in der Nähe Jesu, also in der Nachfolge Jesu verändert werden. Wo denn sonst? Es wäre ja irrsinnig, wenn Jesus ihn wegschicken würde. Würde er überhaupt gar nicht, jedenfalls zu meiner Theologie, in irgendeiner Weise passen. Er bittet um Erlaubnis, sich von seiner Familie zu verabschieden. Und wieder, nach dem Text, verbietet es ihm Jesus überhaupt gar nicht. Jesus verweist nur auf die Situation des Bauern. Wenn man einen Pflug in der Hand hat, ich durfte noch als Kind auch mal so einen Pflug halten, ja, vorne waren zwei Kühe als Gespann, ja, und den Pflug gehalten. Man hat null Chance, sobald man zurückblickt, nur zur Seite blickt, ja, behält man nicht die Richtung und die Ackerrille kriegt. kriegt da schon eine kleine Kurve rein. Also das Beispiel, was Jesus hier bringt, ist allen klar. Aber wie können wir es für uns jetzt hier verstehen? Ich denke, Jesus will hier deutlich machen, es ist gut, dass du zurückgehst zu deiner Familie und dich bewusst verabschiedest. Es ist manchmal nötig, sich bewusst von der Vergangenheit zu verabschieden. Der Paulus wäre seines Lebens nicht froh geworden, wenn er sein altes Leben hätte nicht sich verabschieden können davon damit. Er hat so viel Schlechtes gemacht. Und dann sagt er eines Tages, ich will nicht mehr zurückblicken. Ich habe mich davon verabschiedet. Ich habe das, was ich am Falschen getan habe, habe ich Jesus vorgelegt, habe um Vergebung gebeten und jetzt schaue ich nur noch vorn. Ich denke, dass dieser Gedanke hier bei Jesus zugrunde liegt. Verabschiede dich von dem, was verkehrt gewesen ist und jetzt schaue nach vorn. Und manchmal ist es so, dass man die Vergangenheit einfach mitnimmt. Da erzählt mir ein Bruder, dass er Probleme hat mit einem anderen Bruder in der Gemeinde. Und ja, war schon auch tragisch. Und ich frage ihn, und Mensch, das war erst letzte Woche gewesen. Nee, vor 30 Jahren. Er hat es erzählt, als ob es erst ein paar Tage zuvor gewesen ist. Er hat sich davon noch nicht verabschiedet. Seit 30 Jahren schleppt er dieses Paket mit sich rum. Er kann nicht froh in die Zukunft schauen. Er hat nicht sich verabschiedet. Und Jesus sagt, verabschiede dich. Mach einen bewussten Cut, damit du frei nach vorne schauen kannst, damit du frei mir nachfolgen kannst. Drei kleine Geschichten zum Thema Nachfolge. Und Jesus macht deutlich, es gibt keine bessere, es gibt keine wichtigere Entscheidung. Die einen erkennen es selbst und fragen Jesus, darf ich dir nachfolgen? Andere brauchen manchmal so einen kleinen Anstupser, wo man gefragt wird, willst du nicht? Willst du nicht auch Jesus nachfolgen? Aber die Erfahrung der Nachfolge ist, Jesus sorgt sich um dich, weil er dich lieb hat. Und Jesus bringt eine frohe Botschaft, die über den Tod hinausgeht, die alle Traurigkeit wegnehmen soll, die uns in unserem Leben immer wieder neue Hoffnung und Kraft geben soll. Und Jesus lädt uns ein, den Blick nach vorn zu richten. Nicht der Familienname ist wichtig. Hinter uns liegen vielleicht Versagen, die uns daran hindern könnten, wirklich nach vorn zu blicken. Oder hinter uns liegen erfolgreiche Zeiten, wo wir versucht sind, uns auf die Schulter zu klopfen. Haben wir gut gemacht als Gemeinde. Guck mal, wo wir heute stehen. Und vergessen, es ist nicht unsere Leistung, dort, wo es um Glauben und Nachfolge geht. Das ist immer, das haben wir nur Gott zu verdanken. Also schau da nicht zurück auf deine scheinbar erbrachten Leistungen. Verabschiede dich davon. Sondern konzentriere dich wieder allein auf Jesus Christus und schau auf heute und auf morgen. Ich wünsche uns allen tiefe Freude, einen tiefen Frieden in der Nachfolge Jesu Christi. Und dass wir nicht Mauern aufbauen, die es schwer machen in der Nachfolge, sondern dass wir wirklich die einladende Hand entgegenreichen und sagen, jawohl, es gibt nichts Besseres, was du tun kannst. Amen. Ich möchte noch beten und wenn ihr mögt, könnt ihr aufstehen dazu. Unser Gott, hab ganz herzlichen Dank, dass du uns in deine Nachfolge einlädst. Und habe Dank, dass du den Glauben, den wir an dich haben, auch in der Praxis sichtbar werden lassen möchtest. Und ich möchte dich bitten, dass wir ja in diesem Wissen, dass du da bist, dass du lebst, dass du eine Zukunft für uns hast, dass das unser Leben bereichert. Und dass wir so auch zum Vorbild für unsere Mitmenschen sein können und sie einladen können in die Nachfolge zu dir. Hab Dank dafür. Amen.